Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Philipp May, schönen guten Abend. Gestern hat Henrik Wüst zurückgezogen, heute dann Markus Söder. Friedrich Merz geht also als Kanzlerkandidat für die Union ins Rennen gegen voraussichtlich Kanzler Olaf Scholz und stellte sich direkt am Abend in der ARD zum Interview.
Ich freue mich, wenn Olaf Scholz der Kanzlerkandidat der SPD wird, denn er ist hochumstritten in seinen eigenen Reihen. Die SPD verliert reihenweise Landtagswahlen mit ihm. Ich kann mir einen besseren Gegner als diesen Bundeskanzler eigentlich parteipolitisch nicht wünschen.
Und genauso sieht es Olaf Scholz übrigens auch, nur natürlich andersherum mit Friedrich Merz. Wir hören gleich im Interview die Kölner CDU-Bundestagsabgeordnete Serap Güler, die uns sagt, warum sie findet, dass Friedrich Merz der richtige Kandidat für die Union ist. Außerdem schauen wir in den Libanon, wo hunderte Pager zeitgleich explodierten. Die Hisbollah meldet Tote und tausende Verletzte. Wer steckt hinter dieser mutmaßlichen Attacke? Gleich mehr dazu. Und Intel verschiebt den Bau seiner Chipfabrik in Magdeburg 2 Jahre nach hinten. Und jetzt geht die Diskussion los. Was passiert mit den knapp 10 Milliarden Euro, die der Bund eigentlich als Subvention für Intel dazugeben wollte? Auch das ein Thema in den nächsten 50 Minuten hier bei uns im Deutschlandfunk. Bis Mitternacht. Er sei bereit, für die Union ins Rennen um die Kanzlerschaft zu gehen, wenn es gewünscht ist. Keine Gelegenheit hatte Markus Söder in den letzten Wochen ausgelassen, um diese Botschaft zu platzieren. Eindeutige Signale vom CSU-Chef, doch die Signale von der großen Schwester CDU waren genauso eindeutig. Resonanz gleich null. Und spätestens als sich gestern auch noch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Henrik Wüst für CDU-Chef Friedrich Merz aussprach, war die K-Frage faktisch entschieden. Heute denn der endgültige Vollzug. Söder verzichtet, Merz macht's. Steffen Wurzel berichtet.
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
kurz und schmerzlos verkündete CSU-Chef Markus Söder am Mittag die Entscheidung zur K-Frage.
Um es kurz zu machen, die K-Frage ist entschieden, Friedrich Merz macht's.
Er und Friedrich Merz hätten das gemeinsame Ziel, die Ampelkoalition abzulösen, betonte Söder. Und diesem Ziel müsse und werde sich in den beiden Unionsparteien alles weitere unterordnen. Man merkte dem CSU-Vorsitzenden an, dass er staatsmännisch und als Teamplayer herüberkommen wollte bei dem gemeinsamen Auftritt in Berlin. Zwischen den Zeilen ließ sich allerdings auch herauslesen, er hätte es auch gerne selbst gemacht. Doch historisch sei es ebenso in den Unionsparteien, betonte Markus Söder, dass die größere CDU das erste Zugriffsrecht auf die Kanzlerkandidatur habe.
Friedrich Merz als Parteivorsitzender nimmt von diesem Anrecht Gebrauch. Die CSU akzeptiert es, ich akzeptiere das. Und zwar nicht zähneknirschend, sondern, ich sage das ausdrücklich, hat meine volle Rückendeckung und zwar mit einer sehr hohen persönlichen Wertschätzung verbunden.
Markus Söder und Friedrich Merz stellten klar, gelernt zu haben aus dem offen ausgetragenen CDU-CSU-Streit zur Kanzlerkandidatur vor der vergangenen Bundestagswahl. Man habe sich versprochen, dass sich ein Streit wie 2021 zwischen Markus Söder und Armin Laschet nicht wiederholen dürfe, sagte Friedrich Merz.
Dieses Versprechen lösen wir mit dem heutigen Tag ein.
Mit der gemeinsamen Beantwortung der K-Frage stellten er und Söder ihre Führungsverantwortung unter Beweis, so Merz, wobei diese Verantwortung über die beiden Unionsparteien und die beiden Personen hinausreiche.
Die Union ist in Teilen unseres Landes die letzte verbliebene große Volkspartei der demokratischen Mitte. Man muss es besonders für Ostdeutschland sagen, aber es gilt auch für ganz Deutschland. Wir haben hier eine große Verantwortung in der politischen Mitte unseres Landes.
Formell entscheiden über die Kanzlerkandidatur der CDU-CSU werden die Gremien der beiden Parteien. Das ist für nächsten Montag geplant. Der designierte Kanzlerkandidat machte allerdings schon heute klar, mit welchem Wahlkampfthema er die Ampelregierung herausfordern wolle.
Das große Thema, das uns schon seit längerer Zeit bewegt und weiter bewegen wird, ist die wirtschaftliche Situation in Deutschland. Wir wollen eine Wirtschaftspolitik machen, die anknüpft an die Erfolge der Bundesrepublik Deutschland in den letzten Jahrzehnten. Das ganze Konzept nennt sich soziale Marktwirtschaft. Und das heißt, Rahmenbedingungen verbessern für alle und nicht Subventionen für einige wenige.
Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner gratulierte Friedrich Merz zur Kanzlerkandidatur, warf ihm aber ausgerechnet in der Wirtschaftspolitik Ideenlosigkeit vor. Nach personeller Klarheit sollten CDU und CSU in dieser Frage jetzt auch für inhaltliche Klarheit sorgen, erklärte der Bundesfinanzminister. Grünen-Co-Chefin Ricarda Lang sagte dem Tagesspiegel, ihre Partei freue sich auf einen sportlichen Wettbewerb um die besten Ideen für die Zukunft des Landes. Bundeskanzler Olaf Scholz äußerte sich während seines Besuchs in Kasachstan zur K-Fragen-Entscheidung bei CDU und CSU. In der Hauptstadt Astana wiederholte der Amtsinhaber von der SPD das, was er auch schon zuvor gesagt hatte.
Es ist mir recht, wenn Herr Merz der Kanzlerkandidat der Union ist.
Der Bundeskanzler Olaf Scholz im Beitrag von Steffen Wurzel. Und Serap Güler ist CDU-Bundestagsabgeordnete aus Köln. Sie gilt als enge Vertraute von Armin Laschet, war in Nordrhein-Westfalen Integrationsstaatssekretärin und wird dem liberalen Flügel der CDU zugerechnet. Mit ihr habe ich kurz vor der Sendung gesprochen. Guten Abend, Frau Güler.
Guten Abend, Herr May.
Wie herzlich haben Sie denn den Auftritt heute erlebt von Markus Söder?
Es war gut. Es war insgesamt ein guter Auftritt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es herzlich bezeichnen würde. Aber es war gut. Gut für die Partei, gut für die Union und am Ende auch gut für das Land, ja. Sicherlich.
Glauben Sie denn, dass Markus Söder wirklich fein ist, wie er sagt, mit Friedrich Merz als Kanzlerkandidat?
Ich weiß nicht, ob er fein ist, aber er sagte ja auch ganz deutlich, er akzeptiert das. Und hat, glaube ich, auch gesagt, auch nicht halbherzig oder so. Und das nehmen wir jetzt wahr. Und dementsprechend hoffe ich sehr, dass sich jetzt auch alle Seiten bemühen, dass diese Geschlossenheit, die jetzt in den letzten 24 Stunden auch sehr deutlich nach außen gelebt wurde, auch im Wahlkampf weitergelebt wird.
Ich höre da leichte Zweifel, dass er es akzeptiert, hat er damals bei Armin Laschet auch gesagt. Und da hätte es ja eigentlich nur ein paar Monate akzeptieren müssen. Jetzt muss er ein Jahr stillhalten.
Ja, also ich hoffe sehr, dass uns das insgesamt gelingt nochmal als Union. Und wir werden ihn ja an seinen Worten dann auch messen.
Okay. Und doch, wenn man jetzt mal aus CSU-Seite argumentiert, geht die Union ja wie schon vor 4 Jahren mit dem Kandidaten ins Rennen, der von allen potenziellen Anwärtern, da nehme ich auch Henrik Wüst mit rein, am unbeliebtesten ist. Ist das die richtige Wahl?
Das ist die richtige Wahl. Friedrich Merz hat in den letzten 2, 2,5 Jahren bewiesen, dass er die Partei zusammenführen konnte, dass er die Fraktion zusammengeführt hat. Sie wissen, ich war jetzt nicht von Anfang an im Team Merz, gar nicht. Aber er hat wirklich eine sehr, sehr gute Arbeit gemacht, nicht nur inhaltlich, sondern eben auch, was das Zusammenführen der Partei betrifft. Insofern ist es der richtige Kandidat und ich bin wirklich froh darüber, dass das viele in der Partei so sehen und dass wir auch mit der Entscheidung, mit der Pressekonferenz von Henrik Wüst gestern als nordrhein-westfälischer Landesverband deutlich gemacht haben, der größte Landesverband steht hinter dem Kandidaten Friedrich Merz und das ist gut.
Ja, das ist natürlich die interne Sicht, aber man kann es ja auch von außen sehen. Sollte man nicht eigentlich mit demjenigen ins Rennen gehen, gerade wenn man den aktuellen Kanzler ablösen will, den die Menschen auch am meisten mögen?
Naja gut, ich habe das letzte Mal auch schon gesagt. Ich würde Umfragewerte immer als Wasserstandsmeldungen sehen. Und man wächst mit seinen Aufgaben, man wächst mit seinem Amt. Und das hat Friedrich Merz bewiesen, was den Fraktionsvorsitz und was den Parteivorsitz betrifft. Und das wird Friedrich Merz sicherlich als Kanzlerkandidat auch noch mal tun und beweisen, dass er der richtige Kandidat für die Union und der richtige Kandidat für das Land ist.
Jetzt haben Sie schon gesagt, welche Verdienste sich Friedrich Merz als Fraktionschef und als CDU-Vorsitzender aus Ihrer Sicht erwiesen hat. Auf der anderen Seite ist Friedrich Merz 68 und erstaunlicherweise hat er keinerlei administrative Regierungserfahrung, nicht einmal auf kommunaler Ebene. Das wäre ein absolutes Novum für einen Kanzler.
Naja gut, wir sehen gerade den aktuellen Kanzler, der all das mitbringt. Und ich glaube, viele Menschen nicken jetzt, wenn ich sage, noch nie wurde dieses Land so schlecht regiert. Anscheinend scheint das kein Kriterium zu sein.
Ist natürlich auch eine extrem komplizierte Regierungskoalition. Könnte der CDU auch blühen mit 2 so unterschiedlichen Partnern?
Das mag sein. Es hat aber, glaube ich, auch etwas mit Führungsstil zu tun. Und es ist bei dem jetzigen Kanzler eben nicht so, dass man Führung bekommt, wenn man Führung bei ihm bestellt. Insofern sollten wir uns von diesen Kriterien vielleicht einfach mal los sein. Ich habe es gerade gesagt, man wächst mit seinen Aufgaben. Einige schaffen es nicht. Und bei Friedrich Merz bin ich mir sicher, dass er es schafft.
Frau Güler, Sie haben schon gesagt, Sie waren anfänglich nicht im Team Merz. Es gibt von Ihnen und Friedrich Merz eine Szene im Bundestag, die immer wieder beschrieben wird, knapp 2 Jahre her. Sie, 19 andere Unionsabgeordnete, hatten nicht mit der Fraktion gegen das sogenannte Aufenthalts- oder Chancenaufenthaltsgesetz der Ampel gestimmt, sondern sie hatten sich damals enthalten. Danach hat sie Merz noch im Plenarsaal zur Rede gestellt, freundlich formuliert. Es muss laut Augen- und Ohrenzeugen heftig gewesen sein. Wie blicken Sie jetzt darauf?
Das ist zwischen Friedrich Merz und mir vollkommen ausgeräumt. Und ich habe diesen Moment jetzt nicht so schlimm empfunden, wie es dann über Medien gespielt wurde. Insofern, das ist zwischen ihm und mir überhaupt kein Thema mehr. Mhm.
Aber jetzt wird ausgerechnet diese Szene mit Ihnen immer wieder hervorgeholt. Sie sind quasi zur Kronzeugin geworden dafür, dass es mit dem Kanzler Merz möglicherweise an der nötigen Impulskontrolle fehlt?
Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, wenn Sie mich schon als Kronzeugin definieren wollen, ich zitiere Sie jetzt einfach mal. Und wenn ich Ihnen sage, dass ich der Überzeugung bin, dass Friedrich Merz der richtige Kanzler ist, vielleicht könnte man mich ja diesbezüglich auch als Kronzeugin jetzt einfach mal nehmen.
Kann er sich solche Szenen dennoch öffentlich, er steht ja jetzt viel mehr im Fokus, in Zukunft noch leisten? Manchmal, Sie wissen es gut, reicht ja schon ein falsches Lächeln.
Das ist richtig und ich sage immer, wissen Sie, von uns Politikern wird verlangt, dass wir keine Maschinen sind. So, und auf der anderen Seite schwingt das immer irgendwie mit, dass wir das doch bitte sein sollen und stets unter Kontrolle haben. Am Ende kann ich nur sagen, wir bestehen auch aus Fleisch und Blut, wir bestehen auch aus Emotionen und ich fände das ganz, ganz schrecklich, wenn das in unserem Land nicht mehr so wäre. Also insofern, vielleicht sollten wir gemeinsam mit ein bisschen mehr Gelassenheit reagieren, wenn so etwas mal vorkommt. Denn heute wissen, glaube ich, ganz viele Menschen auch, da gab es einen Kanzlerkandidaten, der gelacht hat, aber das wäre heute definitiv der bessere Kanzler für Deutschland gewesen.
Frau Güler, eine Frage noch zur möglichen Koalitionspartnern. Kommt auch wieder Markus Söder ins Spiel. Der hat ja schon gesagt, eine Koalition mit den Grünen, die sollte es nicht geben. Volle Zustimmung?
Nein, wir in Nordrhein-Westfalen regieren gut mit den Grünen. Und wir regieren auch in Baden-Württemberg gut mit den Grünen, auch wenn in anderer Konstellation. Da arbeiten wir ja auch daran, das zu ändern. Aber ich glaube, wir sollten jetzt keine Ausschlussritis betreiben. Über die Koalition wird nach der Wahl gesprochen und nicht vor der Wahl.
Die Union geht mit Friedrich Merz als Kanzlerkandidat in die nächste Bundestagswahl. Dazu Serap Güler, CDU-Abgeordnete aus Köln. Frau Güler, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Und das Gespräch haben wir, wie gesagt, aufgezeichnet kurz vor der Sendung. Wir schauen in den Libanon. Dort sind sogenannte Pager unter Mitgliedern der Hisbollah beliebte Kommunikationsmittel, weil sie als reine Empfangsgeräte nicht geortet werden können. Doch offenbar durch gezielte Manipulation sind heute im Libanon Tausende dieser Pager explodiert. Die Hisbollah meldet Tote und 2000 Verletzte und kündigt Vergeltung gegen Israel an. Nina Amin berichtet.
Chaos in Libanons Hauptstadt Beirut. Krankenwagen bahnen sich den Weg durch die Massen. Das libanesische Fernsehen zeigt Bilder von blutüberströmten Menschen, die am Boden liegen. Andere rennen panisch weg. Dienstag spätnachmittags explodierten nach Angaben der libanesischen Behörden in Beirut und anderen Teilen des Landes fast zeitgleich Pager. Kleine Funkempfänger, mit denen die Hisbollah-Kämpfer kommunizieren. Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministers Firas Abiad kamen dabei mehrere Menschen ums Leben und nicht nur Kämpfer.
Bisher hat das Notfallzentrum etwa 2800 Verletzte gemeldet, darunter 200 schwere Fälle, die auf die Intensivstation eingeliefert und operiert wurden.
Für die pro-iranische Hisbollah-Miliz ist schnell klar, Israel steckt hinter den Explosionen. Unter den Verletzten sollen viele ihrer Kämpfer sein, darunter Mitglieder der Elitetruppe Radwan sowie hochrangige Hisbollah-Vertreter. Auch in Syrien, wo Hisbollah und andere irantreue Milizen aktiv sind, gab es Pager-Explosionen. In einem der Miliz nahestehenden TV-Sender wird ein Statement der Hisbollah vorgelesen. Die Miliz kündigt Vergeltung an für die sündige Aggression, wie sie es nennen. Aber auch die libanesische Regierung reagiert empört, wirft Israel eine Cyberattacke auf seine Bürger vor. Vor der Presse sagt der libanesische Informationsminister Ziad Makari:
Das Kabinett verurteilte in seiner Sitzung den kriminellen israelischen Angriff. Diese Aggression stellt eine schwerwiegende Verletzung der libanesischen Souveränität dar und ist in jeder Hinsicht ein klares Verbrechen.
Wie genau es zu den Explosionen kommen konnte, darüber gibt es noch keine gesicherten Informationen. Aus Sicherheitskreisen heißt es, die Hisbollah habe die Pager erst vor kurzem in einer Lieferung erhalten. Vermutlich seien die Geräte mit einer Schadsoftware versehen gewesen, die zur Überhitzung der Akkus und dann zur Explosion geführt hätte. Aus den USA heißt es, man war über eine bevorstehende Massenexplosion von Pagern im Libanon nicht informiert. Von israelischer Seite gab es bisher keinen Kommentar. Allerdings spricht Israel schon länger von der Notwendigkeit eines Militäreinsatzes im Libanon. Seit Beginn des Gaza-Krieges, vor knapp einem Jahr, kommt es fast täglich zur Konfrontation zwischen der Hisbollah und dem israelischen Militär. Die hundertfachen Explosionen im Land dürften die Lage deutlich verschärfen. In den Krankenhäusern von Beirut folgen die Menschen dem Aufruf des libanesischen Gesundheitsministers und spenden Blut für die Verletzten.
Tote durch explodierende Pager im Libanon, der Bericht von Nina Amin. Schauen wir auf die Hochwasserlage in Europa. Die Situation bleibt angespannt, insbesondere in Tschechien und der Slowakei. Auch der Pegel der Elbe bleibt hoch, Marianne Alweis berichtet.
Für Bratislava waren die frühen Morgenstunden entscheidend. Da hat die Donau ihren Scheitelpunkt erreicht. Noch höher als berechnet, dennoch hielten die mobilen Schutzwände. Nur Uferbereiche wurden in der slowakischen Hauptstadt überflutet, allerdings auch Vororte am Zusammenfluss von Donau und March. Ich habe so etwas noch nie erlebt. Der ganze Stadtteil Devin ist komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Ohne Tatra-Laster kommen wir nirgendwo hin, erzählen Anwohner. Hier standen 14 Straßen vollständig unter Wasser. Wenn es noch so stark weiterregnet, dann müssen wir alle hier weg. Inzwischen hat es aufgehört zu regnen und weiter flussabwärts an der Donau hoffen die Einsatzkräfte, dass die Überlaufflächen ausreichen, um kritische Situationen in weiteren Orten zu verhindern. Im benachbarten Tschechien zeigt sich im Nordosten des Landes langsam das Ausmaß der Katastrophe. Allein dort mussten 15.000 Menschen ihre Wohnungen und Häuser verlassen, mindestens 3 starben, Hunderte wurden mit Booten und Hubschraubern gerettet. Viele können noch nicht zurück, denn ganze Städte waren überflutet und sind isoliert. Auch Grinov, wo der Getränkehersteller Kofola die tschechoslowakische Cola produziert. Obwohl wir gut vorbereitet waren, hat es Grinov voll getroffen. Auch unsere Fabrik und unser Lager, erzählt die Kommunikationsmanagerin dem ARD-Studio Prag am Handy. Das Wasser stand hier höher als im dramatischen Jahr 1997. Wir sind noch dabei, es abzupumpen und wir versuchen, unser Notstromaggregat zum Laufen zu bringen. Die Stadt hat noch immer keinen Strom. Das Wichtigste ist aber natürlich, dass unsere Mitarbeiter alle in Sicherheit sind. Insgesamt 60.000 Haushalte haben keinen Strom, viele auch kein Trinkwasser. Bald soll dort auch das Militär unterstützen. Von 9 Überflutungen ist zurzeit der Süden des Landes bedroht. Die Region speist auch die Moldau-Zuflüsse. Die Moldau-Metropole Prag ist seit Tagen abgedichtet. Bisher sind nur Uferzonen überschwemmt. Die großen Moldau-Stauseen haben noch Platz. Das entlastet auch die Elbe, erklärt der zuständige Wassermanager. Diese Kapazitäten helfen uns an der Elbe und vor allem unseren Kollegen in Deutschland in Richtung Dresden. An Bereichen der Elbe in Tschechien hatten wir zwar Wasserstände wie seit 100 Jahren nicht, aber unsere Stauseen konnten viel auffangen, so dass wir jetzt viel geringere Abflüsse haben als 2002 oder 2013. Der Scheitelpunkt der Elbe soll die tschechische Industriestadt Ústí nad Labem nahe Sachsen bald erreichen. Der Elbe-Radweg ist gesperrt, die Ufer sind geräumt, Flutmauern aufgebaut. Die Feuerwehr ist dennoch im Dauereinsatz bei letzten Vorbereitungen und bei ersten kleinen Überflutungen.
Marianne Alweis berichtete aus Tschechien und in Österreich hat sich die Lage etwas entspannt. Allerdings ist der Zugverkehr nach Deutschland weiter unterbrochen und die Zahl der Todesopfer hat sich auf 5 erhöht. Wolfgang Fichtel.
Eine 81-jährige Frau, die ihr Haus nicht verlassen wollte, bevor das Wasser kam. Jetzt konnte sie von der Feuerwehr nur noch tot geborgen werden. Das 5. Todesopfer durch das Hochwasser in Niederösterreich. Noch ist die Region Katastrophengebiet, noch müssen Dämme geflickt werden, Hangrutsche drohen noch tagelang. Aber die ersten der vergangene Nacht vorsichtshalber in Sicherheit gebrachten 1000 Menschen im Tullner Land können zurück. Schäden sichten. Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer hat 75 Millionen Euro Soforthilfe versprochen, der staatliche Katastrophenfonds ist noch mit 300 Millionen Euro gefüllt. Reicht das nicht, kann aufgestockt werden, so Nehammer. In der Hauptstadt Wien sichten und reparieren sie die Schäden in der U-Bahn entlang des die letzten Tage bedrohlich angeschwollenen Wienflusses für den Übergang in den Normalbetrieb. Im Stadtverkehr Im Fernverkehr brauchen Reisende noch Geduld. Die Ost- und Westbahn, also auch die Zugstrecke von Deutschland nach Wien und umgekehrt, wird noch mit Schienenersatzbussen überbrückt, zwischen Linz und Wien zum Beispiel. Noch gilt die Reisewarnung bis voraussichtlich Donnerstag.
Wolfgang Fichtel berichtete aus Wien. Es soll eine Mega-Chip-Fabrik werden, die Intel in Magdeburg plant. Chips der neuesten Generation sollen produziert werden, um Deutschland und Europa unabhängig zu machen von Lieferkettenproblemen und um eine Zukunftsindustrie hierzulande zu verankern. 30 Milliarden Euro. So groß ist das Projekt, doch der Chip-Riese strauchelt und nun ist das Projekt um mindestens 2 Jahre nach hinten verschoben, obwohl die Bundesregierung einen Zuschuss von 10 Milliarden Euro zugesagt hatte. Und jetzt geht in der Ampel die Debatte los, was tun mit dem Geld, das vorerst nicht benötigt wird. Jörg Münchenberg.
Der vorläufige Rückzieher von Intel sorgt in Magdeburg für lange Gesichter. Gestern Abend hatte der US-Konzern offiziell mitgeteilt, den für dieses Jahr geplanten Baubeginn für die größte Chipfabrik in Europa erst einmal zu verschieben. Das aber sei nicht eine komplette Absage, betonte heute der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Rainer Haseloff von der CDU.
Intel hält an dem Projekt Magdeburg fest. Ist momentan allerdings aus Liquiditätsgründen nicht in der Lage, so wie ursprünglich zeitlich geplant, die Investition zu beginnen.
30 Milliarden Euro sollte das Projekt insgesamt kosten. Allein ein Drittel, also 10 Milliarden, wollte immerhin der Bund beisteuern. Dabei sollten rund 3000 Arbeitsplätze entstehen. An diesem Vorhaben müsse deshalb festgehalten werden, betonte Haseloff. Mit einer Arbeitsgruppe soll nun versucht werden, die Zeit bis zum in Aussicht gestellten Baubeginn zu überbrücken. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz versuchte sich bei seinem Besuch in der kasachischen Hauptstadt Astana in Zweckoptimismus.
Die Entscheidung, das Projekt in Deutschland jetzt 2 Jahre aufzuschieben, ist eine, die ja auch beinhaltet, die Aussage, daran festhalten zu wollen. Und für uns ist es wichtig, dass wir bei dieser Gelegenheit in diesem sehr volatilen Geschäft der Halbleiterindustrie dazu beitragen, dass es trotzdem einen weiteren Ausbau der ja schon jetzt profunden Kapazitäten in Deutschland gibt.
Doch längst gibt es auch eine Debatte, ob die zunächst nicht benötigten Fördermittel anderswertig verwendet werden sollen. Zumal im Haushalt 2025 noch immer ein Loch von 12 Milliarden Euro klafft. Dass die Ampel zumindest auf einen einstelligen Milliardenbetrag verkleinern möchte. Eine Umwidmung der Fördermilliarden zugunsten des Haushalts sei geboten, betonte deshalb kaum überraschend Finanzminister Christian Lindner, FDP. Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen sieht das anders.
Für uns war es immer so, dass wir die Halbleiterproduktion ja in Europa, ist ja ein europäisches Programm, in gewissen Anteilen halten bzw. aufbauen wollen. Daran ändert sich nichts, denn die Strategie ist ja nicht auf ein einziges Unternehmen ausgerichtet, sondern darauf, dass wir Wirtschaftssicherheit bekommen.
In der Ampel also droht neuer Streit. Immerhin 4 Milliarden Euro sollten allein in diesem Jahr aus dem dafür vorgesehenen Fördertopf, dem sogenannten Klima- und Transformationsfonds, an Intel fließen. Der Kanzler wiederum plädierte heute für einen pragmatischen Ansatz, ohne dies freilich weiter auszuführen.
Dass wir zugleich die Halbleiterentwicklung in Deutschland voranbringen wollen und dafür Sorge tragen wollen, dass wir mit unseren Finanzen gut auskommen, ist ja offensichtlich. Und deshalb ist das jetzt Ergebnis sehr konstruktiver Beratungen, die darüber stattfinden sollen.
Die Branchenverbände pochen darauf, die eingeplanten Fördermilliarden weiterhin in Schlüsseltechnologien zu investieren. Einige Wirtschaftsforschungsinstitute plädierten wiederum dafür, die Gelder für eine Steuerreform zu nutzen, um den Standort insgesamt attraktiver zu machen. Der vorläufige Rückzieher von Intel in Magdeburg dürfte also noch für einige Debatten hierzulande sorgen.
Jörg Münchenberg aus Berlin und auch in unserem Nachrichtenblock starten wir mit Intel, denn nicht nur in Magdeburg, auch in Polen ist der Bau einer geplanten Chipfabrik auf Eis gelegt worden. Patricia Werne.
Ursprünglich war der Bau einer Halbleiter-Testanlage nahe Breslau geplant. Intel wollte dort umgerechnet rund 4 Milliarden Euro investieren und rund 2000 Arbeitsplätze schaffen. Gawkowski sagte, dass das Projekt für 2 Jahre ausgesetzt werde und das, obwohl die Europäische Kommission erst vergangene Woche grünes Licht für staatliche Hilfen gegeben hatte. Polens Regierung will die Fabrik mit knapp 2 Milliarden Euro unterstützen. Der Grund für die Verschiebung in Polen ist derselbe wie in Deutschland. Intel hat Finanzprobleme, kämpft mit Milliardenverlusten und muss sparen. In Deutschland hatte Intel den Bau von zunächst 2 Chipfabriken in Sachsen-Anhalt angekündigt. Dafür sollten rund 30 Milliarden Euro investiert werden und etwa 3000 Arbeitsplätze entstehen. Die Bundesregierung hatte staatliche Hilfen in Höhe von 10 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.
Deutschland will im Kampf gegen irreguläre Migration stärker mit den Ländern des Westbalkans zusammenarbeiten. Das hat Bundesinnenministerin Faeser mit ihren Amtskollegen von dort und den Innenministern der EU-Staaten verabredet. Oliver Neuroth.
Die Westbalkanstaaten sind Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Mazedonien, Montenegro und Serbien. Durch diese Länder führt die sogenannte Balkanroute, über die im vergangenen Jahr rund 100.000 Menschen in die EU gekommen sind. Nach der Mittelmeerroute ist sie die am häufigsten genutzte Fluchtroute Richtung Europa. Die Polizeibehörden der EU-Staaten und der Westbalkanländer sollen intensiver zusammenarbeiten, kündigte Innenministerin Faeser an. Geplant ist zum Beispiel, dass EU-Polizisten mit ihren Kollegen auf dem Balkan gemeinsam im Einsatz sind, etwa bei Streifendiensten. Auch sollen die Westbalkanstaaten nach Faesers Worten eine größere Rolle bei der Abschiebung von Migranten spielen. Deutschland will außerdem verstärkt Migranten in die EU-Länder zurückschicken, in denen sie zuerst registriert wurden. Diese Staaten tragen nach den Dublin-Regeln die Verantwortung, oft wollen sie die Menschen aber nicht zurücknehmen. Innenministerin Faeser sagte, sie habe am Rande des Treffens in Berlin mit Vertretern von Griechenland und Italien darüber gesprochen. Das Ziel, diese sogenannten Dublin-Überstellungen sollen künftig besser funktionieren als im Moment.
Nach einem Richterspruch aus Karlsruhe muss das Verfassungsschutzgesetz in Hessen nachgebessert werden. Gigi Deppe.
Wieder einmal zieht das Bundesverfassungsgericht Grenzen. 2022 hatte es zuletzt die Befugnisse des bayerischen Verfassungsschutzes beschränkt und das tut es jetzt auch beim hessischen Geheimdienst. Die Richterinnen und Richter bemängeln, dass die Überwachung teilweise zu weit geht. Handys dürften bisher leicht über einen langen Zeitraum geortet werden. Damit könnten Bewegungsprofile erstellt werden, schwerwiegende Grundrechtseingriffe, die nur zulässig seien, wenn es für sie auch einen guten Grund gibt. Fluggesellschaften müssten nicht nur über bisherige Flüge Auskunft erteilen, sondern auch über künftige Reisen ohne irgendeine zeitliche Beschränkung. Das sei nur gerechtfertigt, wenn Verfassungsschutzgüter ganz konkret bedroht seien. Auch bei den V-Leuten verlangt das Gericht, dass das hessische Gesetz nachgeschärft wird. Es müsse klarstellen, dass die Beobachtung wirklich dringend ist. Denn der staatliche Eingriff sei umso intensiver, je länger die verdeckten Mitarbeiter Vertrauensbeziehungen aufbauen und private Informationen sammeln. Der Hessische Landtag hat bis Ende 2025 Zeit, das Gesetz zu überarbeiten. Das Bundesverfassungsgericht gibt dazu aber auch noch Auflagen. Der Hessische Geheimdienst muss sich in der Zeit bis dahin in einigen Punkten zurückhalten, etwa wenn er an andere Behörden Daten übermittelt.
Während Teile Mittel- und Osteuropas wegen starker Regenfälle unter Wasser stehen, wüten im Südwesten des Kontinents Waldbrände. In Portugal kämpfen weiter tausende Feuerwehrleute gegen die Flammen. Stefan Ehlert.
Bei den aktuellen Waldbränden im Norden Portugals ist die Zahl der Todesopfer am Mittag auf 7 gestiegen. Unter den Toten sind 2 Feuerwehrfrauen und 1 Feuerwehrmann, die nach Angaben portugiesischer Medien bei Tabua im Inland am Mittag auf dem Weg zum Einsatz von den Flammen überrascht wurden. Rund 5000 Feuerwehrleute sind derzeit im Einsatz. Außerdem versuchen zahlreiche Bewohner und Bewohnerinnen in der Region südlich von Porto ihre Häuser selbst zu schützen. Wie viele Menschen vor den Bränden fliehen mussten, ist derzeit unklar. Allein seit gestern sollen zehntausende Hektar Wald verbrannt sein. Seit dem Wochenende wurden rund 100 Brände gemeldet. Trockenheit und Wind begünstigten ihre Ausbreitung, trotz des Einsatzes portugiesischer Löschflugzeuge. Mehrere EU-Länder haben die Entsendung weiterer Löschflugzeuge angekündigt. Zuletzt hatten 2017 massive Brände in Portugal mehr als 120 Menschenleben gefordert.
Vor den Kanaren ist eine deutsche Touristin von einem Hai getötet worden, Dunja Sadaki.
Nach einem Haiangriff in der Nähe der Kanarischen Inseln ist am Montagabend eine deutsche Touristin gestorben. Wie die Seenotrettung mitteilte, war die Frau ca. 500 Kilometer von den Kanarischen Inseln entfernt vor der Nordwestküste Afrikas bei einer Katamaranfahrt angegriffen worden. Die 30-jährige Frau soll sich demnach an Bord des britischen Katamarans The Lion's Chichester befunden haben. Als sie ins Wasser gesprungen sei, habe der Hai angegriffen. Bei der Attacke soll die Frau ein Bein verloren haben. Am Abend, als sie per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus in Las Palmas, der Hauptstadt von Gran Canaria, evakuiert werden sollte, erlitt sie einen Herzstillstand und starb, so der spanische Rettungsdienst. Haiangriffe sind in dieser Gegend sehr selten. Laut einer im Februar veröffentlichten Studie des International Shark Attack File, einer Datenbank der University of Florida, nahmen Haiangriffe im Jahr 2023 weltweit zu, vor allem vor den USA.
Der amerikanische Rapstar Sean Diddy Combs ist gestern Abend in New York festgenommen worden. Heute wurde er vor einem Bundesgericht angeklagt. Aus New York, Martin Ganselmeier.
Der Rapper Sean Diddy Combs musste sich im Gerichtssaal in New York schwerwiegende Anklagepunkte der Staatsanwaltschaft anhören. Illegaler Sexhandel, Förderung von Prostitution und organisierter Kriminalität. Jahrelang soll der 54-jährige Rap-Musiker Frauen und Männer für seine eigene sexuelle Befriedigung missbraucht haben. Dabei soll er sie auch zu Sex mit Prostituierten gezwungen haben, die er sich durch willige Helfer heranschaffen ließ. Außerdem soll Combs seine Opfer mit Drogen manipuliert und Frauen geschlagen und misshandelt haben. Die Anklage ist das Ergebnis von Zeugenaussagen und Hausdurchsuchungen, die im Frühjahr in den Luxusvillen des Rappers in Los Angeles und Miami stattfanden. Dabei wurde laut Anklage umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Gegen den berühmten Rapper laufen auch bereits mehrere Zivilklagen von Frauen, die ihm Vergewaltigung vorwerfen. Der Anwalt von Sean Diddy Combs wies die Vorwürfe zurück. Sein Mandant sei unschuldig, er werde sich gegen die Anklage wehren. Combs sei ein liebevoller Familienvater, nicht perfekt, aber kein Krimineller, so der Anwalt. Nach Einschätzung von Rechtsexperten müsste Combs im Falle eines Schuldspruchs mit mindestens 15 Jahren Gefängnis rechnen.
Und der Tag an der Börse kommt von Volker Hett.
Wenn Rüstungsaktien abschmieren, ist das bedauerlich für die Aktionäre, aber dennoch ein Lichtblick. Aktionäre konnten sich, wenn sie zum Beispiel auf Panzerhersteller Rheinmetall gesetzt hatten, über ohnehin überragende Kurszuwächse freuen. Der Wert der Aktie von Deutschlands größtem Rüstungskonzern hat sich in den letzten 2,5 Jahren mehr als verfünffacht. Fast immer ging es bergauf. Heute gab es nach langer Zeit mal wieder einen Rückschlag. Die Rheinmetall-Aktie war im DAX der größte Verlierer mit einem Minus von fast 7%, weil das mit einer Hoffnung verbunden ist. Es gab heute Meldungen, dass westliche Regierungsvertreter darauf drängen, noch vor dem bevorstehenden Winter den Krieg in der Ukraine auf diplomatischem Wege zu beenden. Eine frohe Botschaft, wenn es denn so kommt, aber nicht eben für die Aktionäre. Die zwei großen, Rheinmetall im DAX und Hensoldt im MDAX, waren die jeweils größten Verlierer. Das hat aber nichts daran geändert, dass die Stimmung an den Märkten äußerst gut war. DAX plus 0,5%, MDAX plus 1,4%. Die gute Laune der Börsianer, übrigens überall in Europa, wurde aber nicht etwa durch mutmaßliche Friedensverhandlungen, sondern durch die Zinspolitik der USA ausgelöst. Da ist morgen Stichtag. Die Zinsen werden gesenkt. Das ist ausgemachte Sache. Aber um wie viel? 0,25 oder doch 0,5%? Börsianer in Europa gehen offenbar vom großen Schritt aus. Die in den USA sind da heute Abend ein bisschen zurückhaltender. Dow Jones und Nasdaq machen keine großen Sprünge. Der Euro bleibt stark. Kostet 1,11 Dollar. Die Feinunze Gold bleibt teuer. Kostet 2.306 Euro.
Hier ist der Deutschlandfunk mit dem Journal vor Mitternacht. Das war der Tag. Eine 50% Frauenquote wollte Ursula von der Leyen in der neuen EU-Kommission. Heute hat sie ihre 26 Kommissare vorgestellt und sie hat die Parität nicht erreicht. Die Staats- und Regierungschefs, die ihre Kandidaten benennen, haben nicht mitgespielt. 40% sind es am Ende geworden. Und auch sonst sind einige umstrittene Figuren in exponierten Rollen dabei, die den Rechtsruck bei den letzten Europawahlen jetzt auch in Posten abbilden. Annabel Brockhus.
Nach Wochen hat Ursula von der Leyen ihr Personalpuzzle für die künftige Europäische Kommission fertiggelegt. Mit 40% Frauen ist sie unter ihrem Ziel geblieben, die Kommission paritätisch zu besetzen. Am Morgen hatte die Kommissionspräsidentin in Straßburg ihr Team für die zweite Amtszeit vorgestellt.
The whole college is committed to the topic of competitiveness, decarbonization and digitalization.
Die Kommissare stünden gemeinsam hinter den Zielen Wettbewerbsfähigkeit, Dekarbonisierung und Digitalisierung. Und die Ressorts sind auch so zugeschnitten, dass die Kommissare zusammenarbeiten müssen. Sicherheit beeinflusse die Wirtschaft, Klima und Umwelt ebenfalls. Und umgekehrt.
What affects security also affects the economy. What affects climate or environment also affects people and vice versa, the business community.
Um den Binnenmarkt und die europäische Industrie soll sich der erst gestern ernannte Franzose Stéphane Séjourné kümmern. Der scheidende Außenminister gilt als Vertrauter von Präsident Emmanuel Macron. Die Spanierin und Sozialdemokratin Teresa Ribera soll dafür sorgen, den Green Deal umzusetzen und gleiche Wettbewerbsbedingungen auf dem europäischen Binnenmarkt schaffen. Andere relevante Portfolios wie Migration, Landwirtschaft, Digitalisierung oder Haushalt fallen der Europäischen Volkspartei zu.
Das ist der richtige Weg für Europa und ich bin zuversichtlich, dass diese Kommission bald eine gute Arbeit beginnen kann.
Sagt Daniel Caspari, Vorsitzender der CDU-CSU im Europäischen Parlament. Doch allzu schnell dürfte es nicht gehen. Der Kommissarsanwärter Raffaele Fitto von den italienischen Fratelli d'Italia ist umstritten. Ebenso von der Leyens Position für ihn. Fitto soll einer von 6 geschäftsführenden Vizepräsidenten werden und für die Regionalpolitik zuständig sein. Katharina Barley, Abgeordnete der Sozialdemokraten, hadert mit dem Portfolio.
Ein Drittel des Budgets in den Händen eines Rechtspopulisten in Italien, da ist mir nicht sehr wohl bei.
Sozialdemokraten, Linke und Grüne warnten bereits vor der offiziellen Kommissionsvorstellung vor einer Verschiebung nach rechts durch Fitto und bekräftigten das heute noch einmal. Der Co-Vorsitzende der Grünen im Europäischen Parlament, der Niederländer Bas Eickhout, erwartet von der Leyen eine Erklärung. Sie habe vorab sehr deutlich gemacht, dass es keine strukturelle Zusammenarbeit mit den europäischen Konservativen und Reformern gebe. Wie die Ernennung nun keine strukturelle Zusammenarbeit sein soll, müsse sie erklären. Auf die Frage, wie die liberale Renew-Fraktion mit Fitto umgehen will, antwortet Vorsitzende Valérie Ayer, man werde die Kommissarsanwärter auf Herz und Nieren prüfen und auf ihre proeuropäische Haltung.
Dans les auditions des commissaires, on les passera à la loupe et sur le grill au regard de leurs compétences, de l'engagement pro-européen, de l'indépendance.
Das Europaparlament kann die Zusammensetzung der neuen EU-Kommission noch ablehnen. Die Anhörungen vor den Fachausschüssen dürften laut dem linken Co-Fraktionsvorsitzenden Martin Schirdewan nicht einfach werden.
Es wird keinen Shorttrack für diese Kommission geben. Es wird kein automatisches grünes Licht von uns für diese Kommission geben. Ganz im Gegenteil.
Aus Straßburg Annabel Brockhus. Und eigentlich wäre Georgien auch gerne dabei in der Europäischen Union. Seit Dezember ist das Land offiziell Beitrittskandidat. Doch die Verhandlungen liegen seit Sommer schon wieder auf Eis, weil sich das Land unter der aktuellen Regierung immer weiter von der EU entfernt. Davon zeugt auch das Gesetz, das die georgische Regierung heute beschlossen hat. Björn Blaschke mit den Einzelheiten.
Bekir Gabadadze kämpft nach der Verabschiedung des sogenannten LGBTIQ-Propagandagesetzes gegen Tränen. Es ist herzzerreißend, dass wir so etwas erleben müssen. Bekir steht Temida vor, einer NGO, die sich für Queere in Georgien einsetzt. Menschen, die nicht der klassischen sexuellen Norm entsprechen. Sie fürchten, dass sie das Gesetz zum Schutz von Minderjährigen und Familienwerten kriminalisiert. Denn das Gesetz, das die Abgeordneten der Regierungspartei Georgiens verabschiedet haben, ist ein ganzes Paket von Verboten. Werbung für gleichgeschlechtliche Beziehungen in Bildungseinrichtungen und Fernsehsendungen verboten. Geschlechtsangleichende Operationen verboten. Homosexuelle Beziehungen unter Minderjährigen verboten. Öffentliche Versammlungen oder Demonstrationen zur Förderung von LGBTIQ-Themen verboten, also zum Beispiel auch Pride-Paraden. Das wäre gegen das Recht auf freie Rede und gegen die Versammlungsfreiheit, was wir aber in einer Demokratie brauchen. Diese Position hat auch die Europäische Union eingenommen. Laut Brüssel untergräbt das jüngste georgische Gesetzespaket die Grundrechte des georgischen Volkes und damit den EU-Beitrittsstatus, den das Land seit vergangenem Dezember hat. So sieht es auch Michael Roth, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag.
Ja, das ist ein weiterer Sargnagel für die EU-Perspektive dieses Landes. Und das ist vor allem deshalb zynisch, weil nach wie vor die überwältigende Mehrheit der Georgierinnen und Georgier für eine klare Euro-Perspektive eintritt. Diese Menschen hier, die wollen zu uns gehören, die wollen teilhaben an Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Respekt. Und deshalb ist das ein weiterer Tiefpunkt, der mich sehr traurig stimmt.
Ein weiterer Tiefpunkt, denn im Mai peitschte die Regierungspartei Georgischer Traum das Gesetz zur Transparenz ausländischer Einflussnahme durchs Parlament, trotz heftiger Massenproteste. Das Gesetz sieht vor, dass NGOs und Medien, deren Budget zu mehr als 20% aus dem Ausland stammt, ihre Quellen offenlegen müssen, ihre Quellen, aber auch personenbezogene Daten. Das Gesetz ähnelt einem Regelwerk, das in Russland gilt. Mit ihm unterdrückt Moskau seit Jahren NGOs. Und auch das jetzt verabschiedete Gesetz zum Schutz von Minderjährigen und Familienwerten ähnelt einem seit 10 Jahren in Russland geltenden Gesetz. Kritiker sprechen deshalb von russischen Gesetzen, die in Georgien erlassen werden.
Ich bin lang genug in der Politik, um zu wissen, dass alle autoritären Regime sich der gleichen Instrumente bedienen. In der Regel geht es immer darum, Minderheiten, sexuelle Minderheiten zu Sündenbocken abzustempeln und die Zivilgesellschaft zu kriminalisieren. Genau das geschieht derzeit in Georgien. Umso mehr wünsche ich mir, dass wir nochmal sehr deutlich erklären, wenn dieses Land ernsthaft Interesse daran hat, der EU beizutreten, dann ist es unvereinbar mit der bisherigen Politik der Regierungspartei Georgischer Traum.
Am 26. Oktober soll in Georgien eine Parlamentswahl stattfinden. Die proeuropäische Präsidentin des Landes, Salome Zurabishvili, hat die Parlamentswahl zu einem indirekten Referendum erklärt. Für oder gegen die Regierungspartei, für oder gegen eine EU-Mitgliedschaft.
Björn Blaschke berichtete. Erst J.D. Vance, dann Donald Trump, dann das republikanische Wahlkampfteam. Unermüdlich wiederholt das Trump-Lager in den USA die eigentlich widerlegte Behauptung, in der Kleinstadt Springfield würden Einwanderer die Haustiere der Einwohner stehlen und essen. Was wie eine absurde Räuberpistole klingt, hat für die Menschen in der Kleinstadt in Ohio unangenehme Konsequenzen. Vor Ort herrschen zwischenzeitlich chaotische Zustände und die ganze Nation blickt verwundert auf das Arbeiterstädtchen im mittleren Westen. Sebastian Hesse mit einem Stimmungsbild.
Noch vor gut einer Woche konnte kaum jemand in den USA Springfield, Ohio, auf der Landkarte ausmachen. Dann hämmerte Präsidentschaftsanwärter Trump seinen Fans ein, dass unkontrollierte Einwanderung nirgends sonst katastrophalere Folgen hat.
And I'm angry about illegal Haitian migrants taking over Springfield, Ohio.
Er sei stinksauer über illegale Einwanderer aus Haiti, die Springfield, Ohio gekapert hätten, so Trump, unter Buhrufen seiner Fans. Obendrauf kam dann noch die Behauptung, die Haitianer würden die Haustiere der Bewohner verspeisen.
Your pets are safe in Springfield, Ohio. I can't even believe I have to tell you or anybody else that, but that's the fact.
Ihre Haustiere sind hier sicher, muss Bürgermeister Rob Rue, ein Republikaner, jetzt immer wieder versichern. Doch Trumps populistische Falschbehauptung hält sich hartnäckig, weil sie auf tatsächlich vorhandenen Spannungen fußt.
I'm angry that foreigners are using up the resources that were set up for the American.
Auf einer Stadtversammlung beschwert sich eine Einwohnerin darüber, dass Ausländer angeblich die Stadt schröpfen würden. Gemeint sind die rund 15.000 Haitianer, die in den zurückliegenden Jahren in die 60.000 Einwohnerstadt gekommen sind, um dort zu arbeiten.
The Haitians who are working, they wouldn't be working unless they were legal. The companies hire them because they needed the help and they needed the support.
Die Haitianer arbeiten hier legal, betont der Gouverneur von Ohio, Mike DeWine. Die örtlichen Firmen hätten sie angeworben, weil die Arbeitskräfte brauchen. Die Fabriken und Warenhäuser hätten Niedriglohnjobs zu vergeben, die die einheimische Bevölkerung nicht machen konnte oder wollte. Der Zuzug hat die Schulen, medizinischen Einrichtungen und die Stadtverwaltung vor Herausforderungen gestellt. Wohnen in Springfield hat sich verteuert.
We're not ignoring the concerns. We just don't need such a bright light shined in our community that's causing unrest and a lack of peace.
Wir ignorieren die Bedenken nicht, sagt Bürgermeister Rue. Wir brauchen aber nicht das Scheinwerferlicht, das Unfrieden stiftet. Und der ist erheblich. Die Polizei durchkämmt jetzt tagtäglich die Schulen von Springfield. Laut Gouverneur DeWine sind bei den örtlichen Behörden mindestens 33 Bombendrohungen eingegangen. Es sind auch schon öffentliche Gebäude geschlossen und evakuiert worden, etwa die Stadtverwaltung, das alljährliche Culture Fest, eine beliebte Veranstaltungsreihe, die die Vielfalt Kunst und Kultur des Städtchens zur Schau stellt, wurde aus Sicherheitsgründen gestrichen. Trump jedenfalls lässt nicht locker, er will baldmöglichst Wahlkampf in Springfield machen. Gouverneur DeWine kommentiert salomonisch, Trump und auch Kamala Harris könnten auftreten, wo immer sie wollen.
Former President as well as the Vice President have every right to campaign wherever they want to campaign.
Sebastian Hesse berichtet aus Washington. Und zum Abschluss noch der Blick auf die neuesten Kommentare des Tages, zusammengestellt von Ann-Christine Heidrich, gelesen von Thomas Pelzer.
Beherrschendes Thema der Kommentare ist die Kanzlerkandidatur von CDU-Chef Friedrich Merz. Die hessische Niedersächsische Allgemeine aus Kassel schreibt, der 68-Jährige bekommt die späte, aber nicht zu späte Chance, der einstigen Widersacherin Merkel, seinen Kritikern in der Union und schließlich ganz Deutschland zu zeigen, dass er Kandidat kann und womöglich auch Kanzler. Die Nürnberger Nachrichten notieren, Merz hat aktuell beste Chancen, spätestens nach der Wahl 2025 Kanzler zu werden. Unter zwei Bedingungen. Markus Söder und die CSU müssen ihn tatsächlich unterstützen. Ob der Nürnberger ein Jahr lang auf Sticheleien verzichten kann? Die Frankenpost aus Hof sieht es ähnlich. Markus Söder hat bei der Pressekonferenz in Berlin viel von sich, natürlich, von seiner gönnerhaften, natürlich, Abtretung an Friedrich Merz gesprochen, aber wenig über die Eignung des Sauerländers als Kanzlerkandidat. Was ist sein Stillhalteabkommen, sein Versprechen wert? Merz sollte sich nicht zu sicher fühlen. Ganz anders die Meinung des Handelsblatts. Deutschland muss eine der schwersten Wirtschaftskrisen der Nachkriegsgeschichte überwinden. Hier dürfte die Merz zugeschriebene Wirtschaftskompetenz für die Bürgerinnen und Bürger ein starkes Argument bei der Bundestagswahl sein. Und Zeit Online schreibt, die Entscheidung für Merz kommt keine Minute zu früh. Die CDU erlebt eine existenzbedrohende Stresssituation. Wenn es in zwei oder sogar drei östlichen Landesverbänden zu Koalitionen mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht kommt, ist zumindest eine politische, wenn nicht gar eine faktische Spaltung der Partei durchaus denkbar. Ein Teil würde sich dem Erbe der Westbindung verpflichtet fühlen, ein anderer würde sich dem Autoritarismus geschlagen geben. Themenwechsel. Die Leipziger Volkszeitung kommentiert die vorläufige Absage des Chip-Herstellers Intel, ein Halbleiterwerk in Magdeburg zu errichten. Vielleicht wird Sachsen-Anhalt noch zum Zentrum der europäischen Halbleiterindustrie, nur eben 2 Jahre später als geplant. Es ist das Prinzip Hoffnung, an das sich Bundeskanzler Olaf Scholz noch klammert. Doch selbst die Optimisten in seiner Regierung mögen daran nicht mehr so richtig glauben. Intel hat nicht mal eben die Pausentaste für seine ehrgeizigen Investitionspläne gedrückt. Der Chipkonzern hat vielmehr die Notbremse gezogen und steuert radikal um. Die Berliner Morgenpost stellt fest, der Ampel droht mit der Verschiebung des Baustarts von Intel nicht nur in Finanzfragen ein neuer Konflikt. Deutschland und Europa hatten industriepolitisch auf Intel gesetzt. In erster Linie sollten die in Europa hergestellten Chips eine strategische Antwort auf eine mögliche künftige Auseinandersetzung mit China sein. Fraglich ist, ob Intel dafür noch der richtige Partner ist.
Die Presseschau von Thomas Pelzer und Ann-Christine Heidrich. Und das war der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Philipp May. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen eine gute Nacht.